ist alles ganz oberflächlich, nur an der Oberfläche. Es werden Themen angekratzt, zu denen es viel mehr zu sagen gäbe. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass ein bisschen was dabei ist, was dir weiterhilft. Die zweite Entschuldigung, ich werde ganz vieles nicht sagen, was wichtig wäre, aber was vielleicht so wichtig wäre, dass es ein eigenes Thema ist und es einfach nur kurz anzusprechen, wäre zu schade. Also mit dieser Schwierigkeit muss ich jetzt irgendwie umgehen und müsst ihr leben. Hoffentlich, wie gesagt, ist trotzdem das ein oder andere dabei, was hilfreich ist. Christian hat es eben schon gesagt, die Ehe ist natürlich ein ganz spezielles Thema und die Ehe ist ganz sicher nicht die einzige Lebensform, wie man zu einem erfüllten Leben kommen kann. Das sei vorweg mal gesagt. Selbst der heilige Apostel Paulus sagt, es wäre eigentlich besser, wenn ihr nicht heiratet. Dann habt ihr nämlich mehr Kraft und Zeit für das, was auch noch wichtig ist im Leben. Und so ganz dumm ist das sicher nicht. Aber auch das klang schon an, die Ehe ist trotzdem etwas, was für viele Menschen eine Lebensform ist, nach der sie sich sehnen und die sie anstreben. Es sei an dieser Stelle auch ganz deutlich gesagt, wir werden einen Gottesdienst in der neuen Elfer-Reihe noch machen zum Thema alleine leben, als Single leben. Das Thema soll also nicht untergehen. Liebe Singles, ich hoffe trotzdem, dass das ein oder andere für euch heute auch dabei ist. Eine zweite grundsätzliche Bemerkung noch. Ich möchte, wenn ich jetzt heute die Ehe ein bisschen groß mache, und das ist eigentlich das, was ich auf dem Herzen habe, das scheinen zu lassen, was wir hier an einem Schatz haben, dann heißt das nicht, dass ich anderes schlecht machen will. Und was mir persönlich gar nicht gefällt, ist, dass das Thema Ehe, ja oder nein und wenn ja, wie und für wen und wann, dass dieses Thema ganz oft instrumentalisiert wird für politische und weltanschauliche Kämpfe. Und auch das ist nicht mein und unser Anliegen heute hier. Normalerweise machen wir in unseren Gottesdiensten, gerade auch beim 9-11, immer mal auch gerne Witze. Und natürlich gibt es tausend Witze zum Thema Ehe. Wir haben im Vorbereitungskreis, die sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben, trotzdem gesagt, wir machen heute keine Witze über das Thema Ehe. Denn all diese Witze, über die man natürlich herzlich lachen kann und von denen ich auch viele wirklich komisch finde, haben das eine gemeinsam, dass sie nämlich im Grunde das Thema Ehe irgendwie runterziehen. Ich wünsche mir heute das Gegenteil. Aber das eine sei gesagt, Humor braucht man schon in der Ehe. Das ist etwas, was ungeheuer hilft. Aber ich glaube, Humor hilft sowieso immer im Leben. In der Öffentlichkeit, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, in der Tat ist die Ehe so ein, naja, sehr zweischneidiges Thema. Vor ein paar Wochen ging durch manche Medien sehr stark das Buch einer Politologin, sie heißt Emilia Roig, und dieses Buch hat den Titel, und der spricht für sich, Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Und in diesem Buch wird abgerechnet mit vielen Missständen, die in Jahrhunderten von bestimmten festgefahrenen Strukturen auch in Bezug auf die Ehe aufgetreten sind und vielen Menschen zugegebenermaßen das Leben schwer gemacht haben. Die Ehe wurde missbraucht als ein Instrument, um die patriarchale Herrschaft zu stützen und zu festigen. Auch als ein Instrument, und das ist bis heute in manchen Kulturen noch so, vielleicht bis heute auch sogar bei uns manchmal noch so, als ein Instrument, Kontrolle auszuüben über die Körper von Frauen. Gewalt gegen Frauen hat in vielen Ehen leider stattgefunden und tut es noch bis heute. Und oft wird das durch die Ehe quasi legitimiert, was ganz furchtbar ist. Was will ich damit sagen? Es gäbe viel Problematisches auch zu sagen. Aber ich glaube, da ist es mit der Ehe mit vielen anderen Bereichen im Leben. Wir Menschen sind einfach begabt darin, auch die besten Dinge noch irgendwie in den Schmutz zu ziehen und kaputt zu machen. Und zum Beispiel die Wissenschaft wurde so viel missbraucht für Schreckliches. Trotzdem würde ich nicht rangehen und sagen, Leute, lasst mal die Finger von der Wissenschaft. Oder die Medizin wird missbraucht für ganz furchtbare Dinge. Trotzdem würde ich nicht sagen, die Medizin ist schlecht, nein, es ist etwas Wunderbares. Und ähnlich möchte ich es jetzt auch verstehen in Bezug auf die Ehe. Dass Missbrauch von so etwas Schönem stattfindet, heißt noch nicht, dass es nicht trotzdem als etwas Gutes gedacht ist. Und das empfinden offensichtlich viele Menschen auch so. Du hast die Zahl genannt, Christian, etwa ein Drittel der Ehen, rein statistisch gesehen, hält nicht, sondern wird irgendwann geschieden. Das hat aber doch auch eine andere Seite. Das Glas ist nicht nur halb voll, sondern, und das finde ich eine erstaunliche Nachricht, 70% der Ehen halten ein Leben lang. Ob das immer so mit einem Himmel voller Geigen und glücklich ist, sei mal dahingestellt. Aber 70% der Ehen, die geschlossen werden, bleiben bestehen. Und die Scheidungsrate hatte ihren Höhepunkt so im Anfang dieses Jahrtausends, in den 2003er, 2004er Jahren und ist seitdem wieder ein bisschen zurückgegangen. Gleiches gilt auch für die Zahl der Eheschließungen, nur umgekehrt. So um 2006 war der absolute Tiefpunkt in Deutschland erreicht. Da wurden die wenigsten Ehen geschlossen. Das waren aber immer noch 374.000 im Jahr. Seitdem steigt das wieder ein bisschen an, beziehungsweise stabilisiert sich deutlich. Das heißt, viele Menschen haben immer noch die Sehnsucht in sich nach einer dauerhaften Beziehung, in der man füreinander da ist und sorgt und in der man auch Familie gründen kann und Kinder großziehen kann. Und das ist eine Sehnsucht, die durch alle Zeiten hindurch und durch alle Kulturen hindurch bei Menschen vorhanden ist. Ich glaube also eigentlich bei einem nüchternen und unvoreingenommenen Blick ist die Ehe ein Erfolgsmodell. Sie ist aber gleichzeitig auch ein Abenteuer. So ein richtig, ich meine das im Sinne des Wortes, ein Abenteuer, wenn man sich darauf einlässt. Die Ehe ist nicht einfach nur der sichere Hafen, so nach dem Motto, einmal jemanden gefunden und geheiratet und dann ist die Sache in Butter. Nee, dann fängt das Abenteuer eigentlich erst an. Deswegen jetzt noch ein paar Gedanken zur Ehe aus christlicher Sicht. Dazu möchte ich euch mal vorlesen einen kurzen Satz aus der Schöpfungserzählung in der Bibel, ganz aus dem Anfang, aus dem zweiten Kapitel des ersten Buches Mose. Da steht, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Hier wird etwas ausgesagt darüber, wer eigentlich wir sind, was es heißt, Mensch zu sein. Menschsein heißt vom Schöpfungsgedanken her, von unserem Wesen her, auf ein Du hin geschaffen zu sein. Menschsein wirklich geht nur im Gegenüber. Damit ist zunächst mal noch nicht die Ehe gemeint, aber eine Grundverfasstheit des Menschen überhaupt. Und wir alle tragen, glaube ich, diese Sehnsucht in uns ein Leben lang, dass wir jeweils ein oder auch mehrere Menschen, dass wir ein Du finden, dass wir Menschen finden als Gegenüber, die uns kennen und die uns bejahen, die zu uns stehen, die nicht unsere Gegner und Konkurrenten nur sind, sondern die uns stützen können. Wir alle, da bin ich davon überzeugt, tragen in uns die Sehnsucht danach, dass Menschen an unserer Seite sind, die sich auch in gewisser Weise als treu erweisen. Und diese Sehnsucht nach dem Du, und das ist durch unterschiedlichste biblische Schichten und Texte und Erzählungen immer wieder deutlich, die findet sozusagen ihre intensivste Ausdrucksform in der willentlichen, dauerhaften Verbindung zwischen zwei Menschen. Auch in der Bibel schon gibt es durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch unterschiedliche Rechtsformen, wie Ehe aussehen kann, wie sich das entwickelt, Lebensweisen, die sicherlich im Lauf der Zeit auch sich verändert haben. Natürlich, die Welt verändert sich, das Leben verändert sich, aber diese Grundverfasstheit, dass es hilfreich und gut ist, wenn da ein anderer Mensch ist, mit dem wir eine verbindliche, treue Beziehung eingehen können, die zieht sich durch. Und insofern hat auch der Gedanke an die Ehe für die Bibel eine ganz grundlegende, nicht nur das Menschsein wesenhaft treffende, sondern auch eine Gesellschaft stützende Bedeutung. Eine Bedeutung, die über das rein Private hinausgeht. Ich lese einen zweiten Text aus dem Matthäusevangelium. Hier sagt Jesus: Wisst ihr nicht, dass der Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat? Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ein paar kurze Gedanken dazu. Gott verbindet etwas, davon ist hier die Rede. Unser Gott ist sowieso ein Gott, der gerne Verbindungen herstellt oder Bünde schließt. Und wenn Gott einen Bund schließt und sagt, ich will an deiner Seite sehen, ich will zu dir an deiner Seite sein, ich will zu dir stehen, dann hält er den Bund auch. Dann steht er dazu, durch dick und dünn. Und das ist der Grundgedanke, der biblische Grundgedanke für die Ehe. Zwei Menschen, die grundverschieden sind, völlig gleichwertig und gleichberechtigt, aber doch grundverschieden. Zwei Menschen, zwei Individuen, gehen zusammen, schließen einen Bund und dadurch entsteht etwas Neues, etwas Bleibendes. Übrigens, aber das sei nur hier am Rande mal erwähnt, weil ich sonst nicht mehr darauf eingehen werde. Das ganze Thema Sexualität, das ja eine der treibenden, starken Kräfte unseres Lebens ist, hat hier einen schönen Raum zur Entfaltung, auch einen Schutzraum vor Missbrauch, wenn es denn gut läuft. Aber das ist ein so großes Thema, dass ich das heute jetzt in Zukunft bei dem Folgenden ausspare. Dieser Bund soll nicht getrennt werden, sagt Jesus. Und das kann man jetzt auf zwei Arten verstehen. Einmal kann man das verstehen als eine lebensfeindliche Gesetzlichkeit. Also selbst wenn es ganz schrecklich wird, du darfst da nicht raus. Kennen wir Jesus so? Kennen wir Jesus als einen, der gesetzlich ist und uns einsperrt und Fesseln anlegt? Also ich kenne ihn so nicht. Und so ist das nicht gemeint. Wenn Jesus sagt, ihr sollt das nicht trennen, ihr sollt nicht scheiden, was Gott verbunden hat, dann meint er damit, wie in vielen anderen Zusammenhängen auch, erkennt doch, wie es eigentlich gedacht ist. Es ist als etwas gedacht, was euch durch ein ganzes Leben hindurch tragen soll und kann. Und das haltet hoch. Erkennt den Geist der Sache. Aber wenn es nun wirklich vor die Wand fährt, dann seid ihr da drin nicht gefangen wie in einem Gefängnis euer Leben lang. Das ist nicht gemeint. Und das ist der eigentliche Schatz eines solchen Bundes. Einen Menschen zu finden, der an deiner Seite bleibt, der das Schöne mit dir teilt und in den Niederlagen und Schwierigkeiten bei dir bleibt und zu dir hält. Durch alle Widrigkeiten, Auf und Abs des Lebens hindurch. So ist Ehe gedacht. Und so kann sie ihre segensreiche Wirkung entfalten, nicht nur für das Leben der beiden, die da zusammengehören, sondern auch dadurch, dass es etwas Bleibendes, Stützendes ist, ihren Segen entfalten für die Menschen drumherum, für die Gesellschaft letztlich. Ein letzter Gedanke noch, und dann mache ich eine Pause. Es gibt noch einen Satz, den ich sehr schön finde zum Thema Ehe. Und da rede ich jetzt mal die Ehemänner an. Es gibt einiges, was in der Bibel gesagt wird über das Verhältnis, wie Ehepartner miteinander umgegangen sind. Jetzt geht es mal um die Ehemänner. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Das ist jetzt natürlich ganz schön steil. Aber wenn wir Ehemänner, ich bin ja auch einer, wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden, wenn wir das nicht immer wieder vergessen würden, sondern wirklich als tiefsten Wunsch und Vorsatz für unser Leben behalten würden, nämlich immer wieder neu zu fragen, was ist gut für meine Partnerin? Was ist gut für meine Frau? Wie kann ich alles geben, damit es ihr gut geht? Denn das ist die Art, wie Jesus liebt. Alles geben, damit es denen, die er liebt, gut geht. Wenn wir Ehemänner das beherzigen würden, dann hätten wir einen der wesentlichen Schlüssel für eine gelingende Ehe entdeckt. Wir sind aber auch nur Menschen, deswegen geht das manchmal auch schief und sieht in der Realität nie so ideal aus, wie es denn von der Kanzel aus klingt. Wir haben glücklicherweise zwei Menschen heute hier, die ein bisschen aus der Realität erzählen mögen. Und das finde ich ganz toll. Ich würde euch beide, Sigrid und Alexander, mal nach vorne bitten mit Christian.
Sigrid, Alexander, Abenteuer-Ehe, Sehnsucht-Ehe. Ihr zwei habt euch 1987 ganz bewusst dafür entschieden, in diesen Doppelstrang zwischen Abenteuer und Sehnsucht einzutauchen. Und ich habe in den Vorgesprächen so viel über eure Ehe erfahren. Und ja, allein der Weg zur Ehe schon, bis zu dem Moment, in dem ihr euch das Ja-Wort gegeben habt, der könnt alleine schon einen ganzen Gottesdienst füllen. Ihr habt euch bewusst entschieden, Ehe zu eurem Thema zu machen, christliche Ehe zu eurem Thema zu machen. Ihr seid heute in der Paarberatung aktiv, ihr haltet Vorträge, ihr gebt Eheseminare. Vielleicht nehmt ihr uns einfach mal rein in eure Ehe. Was ist für euch generell der Kern einer christlichen Ehe?
Sehr gerne. In unseren Beratungsgesprächen hören wir immer wieder, dass gesagt wird, ich habe geheiratet, um glücklich zu werden. Und dann ist das Erstaunen sehr groß, wenn wir sagen, nicht schlecht, aber der eigentliche Sinn und das Ziel in einer Ehe ist, den anderen glücklich zu machen. Ist eigentlich logisch. Wenn der andere glücklich ist, dann geht es mir super. Also ist mein Bestreben, den anderen glücklich zu machen, doch im Vordergrund. Außerdem sind wir nie allein. Das haben wir beide festgestellt. Gott hat die Ehe erfunden. Es ist sein Instrument, um ein Stückchen Himmel auf Erde zu schaffen. Und deswegen hilft er uns dabei. Er gibt uns seine barmherzige Liebe, damit unsere Beziehung auf Dauer gelingt. Gell?
Wie holt ihr Gott konkret in euer Ehe hinein? Habt ihr Rituale, die ihr anderen Paaren mitteilen könnt, die ihr anderen Paaren empfehlen könnt?
Tja, wir beten regelmäßig. Das heißt, morgens zum Frühstück danken wir Gott und geben ihm die Ehre und dann versprechen wir uns das christliche Eheversprechen. Ich nehme dich, Alexander, aus Gottes Hand an. Ich will dich lieben und ehren, in Freud und Leid nicht verlassen, bis Gott uns durch den Tod scheidet.
Und das war jeden Tag, und zwar hat das angefangen dadurch, ich komme aus einer okkulten Ecke. Und Manipulation war für mich normal. Und deswegen, als Jesus in mein Leben gekommen ist, habe ich Sigrid gebeten, da einzuwilligen, damit ich wirklich jeden Tag sie ganz bewusst aus der Hand Gottes entgegennehmen kann.
Und nach dem Frühstück, wenn es dann passt, dann lesen wir in der Bibel gemeinsam. Wir machen das auch getrennt. Aber mehr oder weniger machen wir das gemeinsam. Und dann tauschen wir uns über das eine oder andere Bibelwort aus. Und das ist für uns ein Ritual.
Seid ihr zwei in dem Sinne glücklichen Situation, Rentner zu sein? Ihr habt die entsprechende Zeit dafür morgens. Gerade bei, ja, ich sag mal, Paaren mittleren Alters, die Kinder haben, die morgens zur Arbeit gehen, ist es schwer. Was könnt ihr ja diesen sogenannten Mid-Agern mit auf den Weg geben, die einfach sehr wenig Zeit haben für sowas?
In der Zeit, als wir berufstätig waren, hatten wir anstrengende Jobs. Aber wir haben uns nie nehmen lassen, immer wenn wir nach Haus gekommen sind, uns das erste Mal gemeinsam begegnet sind, haben wir uns hingesetzt, 5 Minuten Zeit genommen, um dem anderen einfach zu zeigen, so sieht es im Augenblick in mir aus, das beschäftigt mich, das hat mich tagsüber bewegt. Da war der Konsens wiederhergestellt. Wir haben dann auch von Ehepaaren erfahren, die Kinder haben. Mit der stillen Zeit morgens ist es natürlich schwierig, aber abends vor zu Bett gehen, da gibt es die Möglichkeit. Oder ganz cool beim Bügeln, Hausarbeit. Der eine bügelt und die andere liest in der Bibel vor und man tauscht sich darüber aus. Es gibt also, wenn beide es wollen, für jedes Paar die Möglichkeit, sich zu begegnen.
Jetzt klingt das für mich auf den allerersten Eindruck so ein bisschen nach sehr viel Harmonie, nach Happy Clappy, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist wunderbar. Aber wir haben es gehört, so ist ihr nicht. Ihr hat seine Konflikte, es gibt unterschiedliche Interessen, die aufeinander prallen, es gibt unterschiedliche Wünsche, die jeder Ehepartner einsetzen möchte, die jeder Partner für sich erfahren möchte. Wir alle tragen unser Päckchen mit uns herum. Wie geht ihr damit um? Gab es bei euch Krisenzeiten in der Ehe und wie könnt ihr Gottes Liebe da nutzen in diesen Zeiten?
Natürlich gibt es, wie in jeder Ehe, auch bei uns, Schwierigkeiten. Und zwar sehr große. Es fing am Anfang unserer Beziehung an, denn Alexander war sexsüchtig. Und als er zum Glauben gekommen ist, hatte Jesus ihn geheilt. Und ich rutschte im Laufe der Zeit in die Alkoholabhängigkeit. Und das dauerte einige Jahre, bis ich mir dies eingestand und ich in die Therapie ging. Das war nicht einfach für uns beide.
Und gerade in dieser Zeit habe ich deutlich Gottes Vorsorge gemerkt. Denn er hat uns seine Liebe gegeben. Das ist eine Liebe, die ist barmherzig. Die sucht den Vorteil des anderen. Die verurteilt nicht. Die baut ihn auf. Und diese Liebe, die ist in uns. Und zu jeder Zeit konnte ich diese Liebe anzapfen. Ich konnte mein Herz auskotzen bei ihm. Und er hat mich getröstet. Das ist ein unglaubliches Pfund, was wir Christen da haben. Oh, und Vergebung ist natürlich super wichtig. Das ist klar. Denn nicht vergeben bedeutet, Glasbausteine bauen sich hier zwischen uns auf. Das heißt, ich nehme Sigrid noch wahr, aber ich kann sie nicht mehr berühren. Und mit jeder Vergebung baut sich so ein Stein wieder ab und Herz-zu-Herz-Berührung ist wieder möglich. Deswegen, Vergebung ist das Schmiermittel.
Und das ist das große Fundament einer Beziehung, einer Ehe. Das haben wir erfahren. Das ist unser Fundament. Wenn wir das nicht hätten, Vergebung, wären wir nicht mehr zusammen. Und das hat Jesus gemacht.
Und deswegen nie mehr ohne ihn. Nie mehr.
Wollen wir? Nie mehr woanders wollen wir unser Ehehaus bauen.
Richtig. Mhm. Sigrid, Alexander, vielen, vielen Dank dafür, dass ich mit euch reden konnte im Vorfeld. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr den Mut und auch die Kraft aufgebracht habt hier zu diesem nicht ganz leichten Thema, in dem auch ihr eure Krisenzeiten hattet, euch dafür zu ordnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle sehr, sehr viel damit rausgenommen haben. Vielen, vielen Dank euch.
Ich nochmal ein paar praktische Gedanken. Wie hält man eine Ehe lebendig? Und vielleicht der ein oder andere Gedanke hilft auch für andere Beziehungen, die wir so haben in unserem Leben. Christian hat das Bild mal gebraucht. Ich fand das relativ einleuchtend. Wenn man zwei Luftmatratzen einfach so ins Meer schmeißt und die nebeneinander tut und sie dann treiben lässt, was passiert? Diese Luftmatratzen treiben auseinander. Und häufig gehen wir in unseren Beziehungen und auch in unseren Ehen so damit um. Wir sind zunächst mal zusammen, aber dann kommt das Leben und die eine oder andere Welle und der Wind bläst mal aus der und mal aus der Richtung. Und was passiert? Wir treiben auseinander. Deswegen braucht jede Beziehung und eben gerade auch die Ehe ein aktives Sich-Einsetzen dafür, dass das Verbindende gestärkt wird. Unser Leben und eben auch die meisten Ehen gehen ja durch unterschiedliche Phasen hindurch. Zu Anfang mag da ja diese Phase der Zweisamkeit sein. Man lernt sich kennen und ist sich in der Zweisamkeit als ein eigener Kosmos genug in der Welt. Aber das Leben geht ja weiter. Und so Dinge wie Beruf und vielleicht Kinder und andere Herausforderungen drängen sich hinein ins Leben. Und all das können Kräfte sein, die man nutzen kann, dass es Beziehungen stärkt oder die genau das Gegenteil bewirken. Die Wahrheit ist, das Leben kann und ist für die meisten Menschen ganz schön herausfordernd und bisweilen auch hart. Auch so Dinge wie Krankheiten an Körper und Seele oder Trauer oder andere Notsituationen drängen sich rein in unser Leben und das bestimmt dann unsere Beziehungen mit. Was will ich sagen? Ehe braucht permanentes Arbeiten an der Beziehung, permanentes sich bewusst einsetzen dafür, dass das Miteinander gelingt und wächst und blüht. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht ganz bewusst zu unserem Alltag hinzunehmen, dann werden wir die Fliehkräfte erleben, die Beziehungen erschweren und auch zerstören können. Ehe ist Arbeit. Was kann ich tun? Alexander und Sigrid haben ein bisschen davon erzählt, wie sie das machen. Jede und jeder von uns muss seine eigenen Wege finden, die eigenen Einfälle, die eigenen Punkte setzen im eigenen Leben, wo man zusammenkommt, wo man Beziehung feiern und stärken kann. Und das kann individuell komplett unterschiedlich aussehen, aber verliert es nicht aus den Augen. Ihr, die ihr in Beziehungen lebt, kennt ihr eigentlich die Sprache der Liebe eurer Partnerin oder eures Partners? Wisst ihr, wie ihr sie oder ihn ganz besonders erreicht und stärkt und erfreuen könnt? Und sprecht ihr diese Sprache? Manche wissen, dass ich nehme gerade Bezug auf ein ziemlich bekanntes Buch von Gary Chapman, Die 5 Sprachen der Liebe. Wie kann ich einem Menschen zeigen, wie kann ich meine Liebe auch konkret werden lassen? Wie kann ich ihm zeigen oder ihr, dass ich ihn liebe? Es ist vielleicht die Sprache der Anerkennung und des Lobes. Manche Menschen brauchen das in besonderer Weise. Oder ist es die Sprache, dass ich bereit bin, Zeit zu investieren in die Beziehung? Zweisamkeitszeit, Entschuldigung, Zeit? Oder ist es die Sprache der Zärtlichkeit? Ist es die Sprache, besondere Geschenke, die wirklich von Herzen kommen und den anderen meinen, zu machen? Was ist die Sprache, die deiner Partnerin, deinem Partner besonders gut tut? Kennst du sie und sprichst du sie häufig? Wenn nicht, dann mach dich auf den Weg, das rauszufinden und diese Sprache zu lernen. Wir sind nämlich so gestrickt, dass wir dazu neigen, immer das, was uns selber gefällt und gut tut, auch beim Gegenüber vorauszusetzen. Aber das ist nicht zwangsläufig das Gleiche. Also investiert in eure Beziehung, investiert in eure Ehe, bewusst und willentlich. Als Gemeinde wollen wir versuchen, dafür auch stärkende Angebote zu machen. Zum Beispiel gibt es in unserer Gemeinde Gruppen-Ehepaartreffen. Die treffen sich regelmäßig und haben nicht nur, aber eben auch Ehethemen, die sie unter sich besprechen. Oder möchte schon mal Lust drauf machen, im Herbst werden wir einen Ehekurs anbieten, den wir vor 2 Jahren schon mal gemacht haben, der richtig klasse ist. Und das ist eine tolle Chance für Ehepaare, neu zusammenzufinden. Ein Wort noch zum Scheitern von Beziehungen. Das Leben ist das Leben und wir sind Menschen. Und jedes Abenteuer trägt die Möglichkeit in sich, dass es scheitern kann. Und das ist auch so bei der Ehe. Und es gibt jede Menge Gründe, warum das passieren kann, die will ich jetzt im Einzelnen nicht aufzählen. Ich möchte nur Mut machen, wenn du merkst, es wird schwierig. Mein Eheschiff, mein Beziehungsschiff ist in Seenot geraten. Dein Ruf, die Seenotrettung, bevor es untergeht. Meine Erfahrung auch als Seelsorger ist, dass wir oftmals viel zu spät um Hilfe rufen. Viel zu spät andere ins Boot holen und fragen, wir brauchen Hilfe, könnt ihr uns helfen? Nehmt das in Anspruch. Gerne auch entweder Ehetherapie oder ähnliches, aber gerne auch, indem ihr uns Pastoren mal ansprecht oder in der Gemeinde nach Leuten sucht, die euch zur Seite stehen können. Und manchmal kann es eben nicht weitergehen. Unser Gott ist zum Glück kein Gott, der sagt, okay, du bist gescheitert, du hast was Großes vorgehabt und es ist nicht gelungen, na dann ziehe ich mich von dir zurück, dann lasse ich dich fallen. So ist unser Gott nicht, sondern in jeder Lebenssituation, in jeder Lebensphase können wir mit Gott zusammen neue Wege gehen und neue Anfänge versuchen. Dazu möchte ich dir auch Mut machen. Der letzte Gedanke. Wir haben jetzt ganz viel über Ehe gesprochen. Ich glaube, das Wort Liebe ist noch nicht einmal aufgetaucht. Aber die Liebe ist ja das Größte. Nur verwechseln wir Liebe oft mit Verliebtsein, mit Schmetterlingen im Bauch und denken, das wäre alles. Wie schön, dass die Liebe etwas ungeheuer Reiches und Großes ist. Und ja, die Schmetterlinge im Bauch gehören auch dazu, aber es ist nur ein Aspekt davon und es gibt so unendlich viel mehr. Ihr, die ihr geheiratet habt, was habt ihr einander zugesprochen? Wir haben es eben gehört. Ich will dich lieben, dich ehren, Freude und Leid mit dir teilen und dir die Treue halten. Und dieses Ich will dich lieben, das ist der Kern dessen, was Liebe ist. Es ist verschiedentlich schon angeklungen. Der Kern von Liebe sehnt sich danach, dass es dem Gegenüber, derjenigen oder demjenigen, die wir lieben, gut geht. Und dazu möchte ich euch ermutigen, das in euren Beziehungen, in euren Partnerschaften, in euren Ehen zu leben, wieder neu zu entdecken, wenn ihr es aus dem Blick verloren habt, wieder rauszukommen aus dem Schneckenhaus, in das man sich manchmal zurückzieht, wenn man den Eindruck hat, meine Frau oder mein Mann macht mich im Moment nicht glücklich, bedient meine Bedürfnisse nicht so, wie ich das gerne möchte. Da rauszukommen und den Blick zu wechseln und sich diese Frage neu zu stellen. Wie kann ich sie, wie kann ich ihn, wie kann ich dich neu glücklich machen und stärken? Dazu würden wir euch gleich gerne die Möglichkeit geben, euch neu segnen zu lassen. Aber vorher habt ihr von der Band ein Lied für uns vorbereitet, das wir gerne miteinander hören wollen.